Es hat ja gestern in dem Prozess einen Moment gegeben, der, naja, für den bisherigen Prozess schon ungewöhnlich ist, nämlich Beate Zschäpe hat dann doch noch gesprochen. Sie hat ein Schlussplädoyer gehalten. Was ist denn da passiert und wie ist das vielleicht einzuordnen?
Naja, also sagen wir mal so, wir sollten uns ein bisschen davor hüten, diesen Zschäpe-Hype mitzumachen. Das heißt also, allzu viel auf die Person zu schauen. Wir müssen uns klar machen, dass über die Person von Beate Zschäpe über die Jahre die Aufmerksamkeit für diesen Prozess funktioniert hat. Sie ist der Trigger. Sie ist diejenige, weswegen Leute sich nach wie vor für den Prozess interessieren. Nicht die Inhalte, nicht die Verstrickung des Verfassungsschutzes, nicht das Netzwerk der terroristischen Nazis, nicht das politische Versagen, sondern ihre Person. Sie als Frau, sie als Terroristin, sie als Teufelin in Anführungszeichen, sie als Frau mit zwei Männern im Untergrund und so, das sind die Dinge, die den Prozess quasi über die letzten Jahre haben laufen lassen, Schlagzeilen produziert haben, Klicks produziert haben. Und deshalb ist es irgendwie fast übertrieben, wie jetzt auch wieder über ihre Stimme geredet wird. Wie hat sich das angehört? Das ist ja das zweite Mal, dass sie selber spricht. Das erste Mal war schon ein riesen Medienhype. Wurde gesagt, wie hört sich ihre Stimme an? Hat sie einen thüringischen Zungenschlag? War sie aufgeregt? Hat sie es runtergehaspelt? Und so weiter und so weiter. Jetzt komme ich aber, nachdem ich das klargestellt habe, mal auf das gestrige Schlusswort. Und da waren wir doch als Beobachterinnen und Beobachter sehr irritiert, wie flach und kurz angebunden, letztlich so ein bisschen, also hingerotzt ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber es waren irgendwie die Lehrformeln, die wir aus den letzten Jahren, wo sie von ihrer Neuverteidigung vertreten wird, zu hören waren, die wir immer wieder zu hören bekommen haben. Eine nicht wirklich glaubwürdige Entschuldigung bei den Betroffenen vom NSU-Terror, nicht glaubwürdig einfach deshalb, weil sie viele, viele Fragen mutmaßlich hätte beantworten können, die Nebenklägerinnen und Nebenkläger haben, also die Hinterbliebenen der Ermordeten, die Betroffenen der Bombenanschläge und auch der Bank- und Raubüberfälle. Sie hat sich geweigert, deren Fragen zu beantworten, als sie ausgesagt hat, was letztlich dem widerspricht, dass es ihr wirklich leid tut. Sie hätte durchaus zur Klärung beitragen können der brennenden Fragen der Betroffenen, die nach wie vor wissen wollen. Warum ist unser Vater, Ehemann, Bruder, Sohn ausgesucht worden, um ermordet zu werden? Warum die Kolbstraße und so weiter? Also sie hat das natürlich auch in diesem Schlusswort nicht wieder beantwortet. Sie hat sich, wie soll ich mal sagen, nicht wirklich glaubwürdig vom rechten Gedankengut, vom narzisstischen Gedankengut distanziert. Sie hat, das war sehr aufschlussreich, gesagt, sie respektiert die Meinungen ihrer Mitangeklagten, aber für sie hat dieses rechte Gedankengut keine Bedeutung mehr. Das heißt also, sie erkennt Neonazismus als Ideologie quasi an, respektiert so eine Meinung, also zum Beispiel die Meinung von Ralf Wohlleben oder noch viel drastischer die Meinung von André Eminger, der sich ja offen als Nationalsozialist hat bezeichnen lassen im Gerichtssaal von seinen Verteidigern. Und vor dem Hintergrund ist ihre Distanzierung völlig unglaubwürdig. Und ansonsten hat sie Opfergruppen erwähnt, darunter die Betroffenen von den Bank- und Raubüberfällen. Aber sie ist dabei sehr vage geblieben, hat sich quasi nochmal so entschuldigt, wie wir das schon gehört haben. Und das Ganze hat 2,5 Minuten gedauert und das war's.
Also keine glaubwürdige Distanzierung an der Stelle. Was gestern auch noch auffiel und natürlich entsprechendes Medienecho bereits gefunden hat, ist die Verkündung des Tages X, der jetzt gar kein Tag X mehr ist, sondern ein Datum bekommen hat. Jawohl. Die Rede ist vom Tag der Urteilsverkündung. Das soll jetzt doch, naja, relativ schnell gehen, nämlich bereits am nächsten Mittwoch, wahrscheinlich am Vormittag, soll das Urteil in diesem Prozess gesprochen werden. Was ist da zu erwarten? Wie kommt es dazu, dass es jetzt so schnell geht? Und ist das dann vorbei?
Also das ist nicht schnell. Die gesetzliche Frist vom letzten quasi Handschlag in der Plädoyerphase bis zum Urteil ist gesetzlich auf maximal den 11. Tag festgelegt. Und wenn wir jetzt wissen, dass in München der Gerichtssaal immer von Dienstag bis Donnerstag besetzt ist und wir dann mal kurz durchrechnen, wäre der letzte vom Gesetz her mögliche Tag der Urteilsverkündung der Donnerstag gewesen. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass er den Mittwoch gewählt hat mit seinem Senat zusammen, der Herr Götzl, weil sie vielleicht sich offen halten wollen, auch noch einen zweiten Tag zu verkünden. Das wäre dann der Donnerstag. Es ist gut möglich. Sie fangen am Mittwoch, 11. Juli um 9.30 Uhr an, so wie eigentlich immer, werden dann erstmal die Schuldsprüche und die Strafzumessung verkünden und werden dann das Urteil begründen. Und jetzt liegen ja hinter uns 437 Prozesstage und eine umfangreiche Beweisaufnahme. 5,5 Jahre sind verstrichen, seit der Prozess begonnen hat. Und insofern ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass das Gericht wichtige Ausführungen zur Straf- und Schuldzumessung nicht an einem Tag schafft. Viele der Beobachterinnen und Beobachter, auch aus der Nebenklage, gehen davon aus, dass Götzl anstreben wird, das alles am Mittwoch über die Bühne zu kriegen. Aber möglicherweise hat er quasi diesen Puffertag Donnerstag sich offen gehalten, um eben möglicherweise länger dauernde Ausführungen auch noch am Donnerstag fortzusetzen. Aber das ist alles wieder die übliche Spekulation, die allerdings, und das kann man jetzt schon sagen, definitiv am Donnerstag, 12. Juli vorbei sind. Weil dann ist der Prozess endgültig vorbei.
Dann ist der Prozess vorbei. Ist es damit dann, also womit rechnest du, ist dann quasi auch die Aufmerksamkeit für das Thema NSU vorbei? Es gibt ja noch Untersuchungsausschüsse. Was glaubst du, wie das Thema weitergeht?
Ja, also ich gehe davon aus, also wenn wir die Aufmerksamkeitsökonomie der zurückliegenden 5 Jahre betrachten, ich habe es schon ausgeführt, das funktionierte hauptsächlich über die Person Beate Zschäpe, weniger über die anderen Angeklagten, ja noch 4 andere Angeklagte, da die bis auf André Eminger auch von diesem Recht Gebrauch gemacht haben. Die Frage ist tatsächlich nicht so besonders wichtig, weil deren Schlussworte nicht wirklich inhaltsreich waren. Sie haben sich im Wesentlichen den Ausführungen ihrer Verteidiger angeschlossen, was im Fall Ralf Wohllebens schon aufschlussreich war, weil seine Verteidiger doch sehr viel offene Nazi-Propaganda in den Plädoyers verpackt hatten, so dass er sich quasi auch nochmal über diesen Satz, ich schließe mich den Worten meiner Verteidiger an, quasi dem Nationalsozialismus oder den neonazistischen Gedanken angeschlossen hat. Ebenso hat es Holger Gerlach gemacht, der ja mutmaßlich auch keine so hohe Haftstrafe zu erwarten hat. Interessant war vielleicht noch das Schlusswort von Carsten Schulze, der ja als einziger umfangreich ausgesagt hat, sehr kooperativ war und tatsächlich tätige Reue gezeigt hat. Das heißt, also er hat sich mit den Hinterbliebenen von Theodoros Bulgaridis getroffen. Er hat also das Gespräch gesucht. Er hat glaubhaft gemacht, dass ihm seine Schuld, die er auch da nochmal offen bekannt hat in seinem Schlusswort, dass das an ihm frisst, dass er daran sein Leben lang zu arbeiten haben wird und so weiter. Also das ist quasi die ganze Geschichte. So, jetzt habe ich nochmal einen großen Ausflug zum gestrigen Tag gemacht. Was war jetzt nochmal genau deine Frage? Ach so, ja, die Aufmerksamkeit, ganz richtig. Wenn wir die Aufmerksamkeitsökonomie anschauen, dann können wir davon ausgehen, dass mit dem Tag der Urteilsverkündung das Interesse, das große öffentliche Interesse, was den Prozess erstaunlich lange begleitet hat, in den freien Fall nach unten gerät. Und deshalb denke ich, ist es so enorm wichtig, dass wir, und damit meine ich jetzt wirklich alle kritischen Beobachterinnen und Beobachter, alle Leute, die das jetzt mit viel Engagement begleitet haben, was im Gerichtssaal in München, aber auch in den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, von denen es ja inzwischen 14 gibt, es gibt ja jetzt auch einen in Mecklenburg-Vorpommern, dass wir versuchen, also ein großes Wir, versuchen, dieses Thema am Laufen zu halten, dass wir darauf dringen, dass die offenen Fragen, die dieser Prozess ja überhaupt nicht berührt hat, oder sagen wir mal höchstens im Vorbeigehen berührt hat, dass wir die auf gar keinen Fall ad acta legen dürfen. Wir müssen wirklich bedenken, dass nach anfänglichen kleinen Ausflügen des Gerichts in München das Thema Verstrickung des Verfassungsschutzes, Nazi-Netzwerk, Helferinnen und Helfer vor Ort des NSU und politische Einflussnahme auf den Prozess, dass das alles überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Also wir haben jetzt 5,5 Jahre lang einem großen Kriminalprozess beigewohnt, dessen überdimensionale juristische, politische und soziale Bedeutung eigentlich in diesem Verfahren kaum eine Rolle gespielt hat. Und das, also was mich ganz persönlich angeht, schockiert mich das vor allen Dingen mit Blick auf den Verfassungsschutz, der ja aus diesem ganzen Geheimdienstskandal NSU völlig ungeschoren hervorgeht. Dem geht es blendend, dem geht es viel, viel besser, als es ihm je gegangen ist. Mehr Personal, mehr Geld, mehr Kompetenzen und einen arroganten Chef, der verkündet, das Hauptproblem der Bundesrepublik ist der zunehmende Linksextremismus und so weiter und so weiter. Das kann nach allem, was wir wissen aus dem Kontext des NSU-Komplexes, nicht wahr sein, dass der Verfassungsschutz hier völlig ohne Konsequenzen rausgeht aus diesem Irrwitz, den sie da mitveranstaltet haben und mit zu verantworten haben und der NSU heißt. Das heißt also, das wird unsere Aufgabe sein als, ja, nennen wir es doch mal wieder mit diesem etwas abgegriffenen Begriff der Zivilgesellschaft, was wir als Zivilgesellschaft jetzt zu leisten haben, zu versuchen, über die noch laufenden Untersuchungsausschüsse die offenen Fragen, die bohrenden offenen Fragen immer und immer wieder zu äußern und zu intervenieren und zu sagen, hey Leute, das ist nicht vorbei, das ist nicht beantwortet, die Versprechen sind nicht eingelöst und es gibt Grund genug, wenn man sich umschaut in diesem Land, an diesen Themen dran zu bleiben. Neonazistische Ideologie, neonazistisches Denken. Wenn ich zurückblicke auf die 5 Jahre Prozess, dann weiß ich, am Anfang haben wir noch genau gewusst, welche Äußerungen, die im Gerichtssaal auch gefallen sind oder zitiert worden sind, welche eindeutig neonazistisch konnotiert waren. Und das sind Äußerungen, die heute in sozialen Netzwerken von Seiten der AfD wieder allgemeingut und in aller Munde sind. Also das Land hat sich in diesen 5 Jahren definitiv nicht zu seinem Vorteil verändert. Und es wird definitiv unsere Aufgabe sein, da dran zu bleiben und das nicht auf sich beruhen zu lassen. Und deswegen bin ich ja so froh, dass es tatsächlich diese Kampagne keinen Schlussstrich gibt, die auch am Urteilsverkündungstag jetzt am kommen, also heute in einer Woche, eine große Demonstration in München auf die Beine stellen will. Es fahren aus vielen größeren Städten des Bundesgebietes Busse an, um an dieser Demonstration teilzunehmen. Eine Dauerkundgebung den ganzen Tag vor dem Strafjustizzentrum in München in der Nymphenburger Straße und am Abend um 18 Uhr noch eine quasi Abschlussdemonstration, die eben keinen Abschluss absegnen will, sondern sagen will, es darf keinen Schlussstrich geben, wir müssen weitermachen. Ich würde alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt zuhören, auffordern, wirklich im Internet, entweder bei NSU Watch oder irgendwo in Deutschland oder nsuprozess.net nachzuschauen, ob in ihrer Stadt Busse angeboten werden oder sonst ihre Anreise selbst zu organisieren oder auch auf eine der vielen Demonstrationen und Kundgebungen in größeren deutschen Städten zu gehen, um auf das Ende des Prozesses hinzuweisen und zu fordern, dass das kein Schlussstrich sein darf, was in München verkündet wird.